Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayroth, guten Morgen. Gestern hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Festjahr zum jüdischen Leben in Deutschland eröffnet. Und die Devise der Initiatoren lautet: Sie wollen Judentum lebensfroh präsentieren. Wir haben gleich ein Gespräch dazu. Und um Frank-Walter Steinmeier geht es auch danach. Irgendwie haben wir ein Abo bei ihm. Er hat einen Trauertag für die Corona-Toten ausgerufen. Wir fragen uns gleich, wie das gehen soll in Deutschland. Gemeinsam trauern. Und wir blicken nach Frankreich. Dort bessern Imame ihr Französisch auf, denn mit Französisch können sie junge Muslime viel besser erreichen als mit Arabisch. Seit mindestens 1700 Jahren soll es Jüdinnen und Juden in dem Gebiet geben, das heute Deutschland heißt. Das belegt ein Dekret aus dem Jahr 321 des römischen Kaisers Konstantin. Und dieses Dekret erlaubt Juden, Mitglied des Kölner Stadtrates zu sein. Also ist es wahrscheinlich, dass es in Köln und auch in vergleichbaren Städten Juden gegeben hat. Wahrscheinlich auch schon vor dem Dekret. Im Jahr 2021 hat sich ein Bundespräsident der Sache angenommen, Frank-Walter Steinmeier, und er hat ein Festjahr 2021 jüdisches Leben in Deutschland eröffnet. Gestern war der Festakt im Fernsehen zu sehen. Ich bin mit dem jüdischen Blogger Chaim Guski verbunden. Hallo, Herr Guski.
Guten Morgen.
Herr Guski, es war ein aufgezeichneter Festakt, gedreht in der Kölner Synagoge, mit Reden, aber auch mit vielen Filmen aus dem jüdischen Leben. Viele junge Juden waren auch zu sehen. Wie war denn Ihr Eindruck?
Ja, dem möchte ich vorausschicken, dass wenn es eine Veranstaltung mit oder für die jüdische Community ist und am Ende alle zufrieden sind damit, dann ist es natürlich irgendwie nicht authentisch. Das wissen alle. Aber mein Highlight war der Fokus auf die Gegenwart, also die Einspielfilme mit den jüngeren Leuten. Das war ja eine junge Generation, die da präsentiert wurde, die recht selbstbewusst über sich selber erzählt hat. Das war für mich das größte Highlight, muss ich sagen. Neben den Reden, bei denen man dann schon aufpasst, was gesagt wird, weil man ja schon einige gehört hat, muss ich das besonders hervorheben, dass mir das besonders gut gefallen hat.
Sie sind auch jemand, der auf Floskeln empfindlich reagiert, haben uns das auch in der Sendung schon vorgeführt. Wie war denn der Floskelfaktor gestern so?
Ich habe auf das Geschenk gewartet in den Reden, dass jüdisches Leben ein Geschenk ist. Da wurde ich natürlich enttäuscht. Das gab es nicht. Ich fand allerdings einen Satz bemerkenswert, den der Bundespräsident gesagt hat. Ich glaube, das war das Ende seiner Rede. Da hat er nämlich gesagt, die Bundesrepublik Deutschland ist nur dann vollkommen bei sich, wenn Juden sich hier vollkommen zu Hause fühlen. Das ist ein Satz, der hat mir erstmal gut gefallen, und dann habe ich 2 Minuten darüber nachgedacht und habe gedacht, nanu, was bedeutet das eigentlich? Also,
was ist der Punkt, wo es hakt bei Ihnen, also im Verständnis?
Ich glaube generell, also mit dem Satz kann ich sehr wenig anfangen. Zum einen, wenn sich Juden zu Hause fühlen, also sie selber, sind Jüdinnen und Juden ein Indikator für irgendwas? Also haben wir eine Funktion als politischer Indikator? Und was ist das, dass Deutschland vollkommen bei sich ist? Also ist das so eine Art messianische Hoffnung irgendwie, dass wenn Jüdinnen und Juden sich zu Hause fühlen, die dann erfüllt werden soll, also dass Deutschland dann geheilt ist von irgendwas, oder ist Deutschland dann gesund? Das ist mir noch nicht ganz klar. Also wann ist Deutschland vollkommen bei sich? Finde ich ein bisschen.
Und da müssen wir nochmal. Und wenn wir nochmal auf den Teil des Satzes geben, sich vollkommen zu Hause fühlen, was hören Sie da aus jüdischen Gemeinden? Wie fühlen vollkommen zu Hause? Kann man davon reden?
Ich glaube, das ist ja, wen Sie fragen, dann werden Sie unterschiedliche Antworten erhalten. Also wenn Sie in den Gemeinden rumfragen, da werden Sie Leute erfahren, das haben ja die Einspielfilme auch eindrucksvoll gezeigt, da werden Sie Leute finden, die sagen, Ich fühle mich ja sehr sicher und sehr gut und ich fühle mich sehr wohl und es wird Leute geben, die sagen, ich kann damit nichts anfangen, hier zu sein, weil das gesellschaftliche Klima sich natürlich verschlechtert hat und sich nicht zum Guten gewendet hat. Und aus allen Facetten gibt es da eine Antwort.
Zu sehen war auch der Schauspieler Alexander Wertmann, junger Schauspieler, Schauspielstudent. Der ist in dem Film Mazel Tov Cocktail aufgetreten und in dem Film und auch im echten Leben des Schauspielers, davon hat er erzählt, gibt es oft das Problem, Menschen trauen sich nicht, das Wort Jude auszusprechen oder jüdisch und reden drumherum, deine Identität, dein Volk. Machen Sie diese Erfahrung auch?
Ja, also die Erfahrung macht man ja macht man mehrfach, wenn man mit Menschen spricht, über sein Judentum oder über seine Funktionen innerhalb der Gemeinden oder innerhalb der Gesellschaft, dann drucksen die Leute ja schon herum und versuchen, das Wort Jude zu umschiffen. Also jüdischen Glaubens wird ja sehr oft benutzt. Ich glaube, dass Frau Reker das auch gesagt hat in ihrem Einspielfilm, dass sie gesagt hat, Menschen jüdischen Glaubens, aber Jüdinnen und Juden sind nicht immer jüdischen Glaubens. Das heißt, sie sind nicht immer religiös. Es kann ja auch jüdische Atheisten geben. Und das ist ein Konzept, mit dem die Menschen so ein bisschen fremdeln auf der einen Seite. Auf der anderen Seite scheint das Wort Jude ja immer noch kontaminiert zu sein.
Wenn Sie einen Wunsch frei haben für dieses Festjahr, was sollen nicht-jüdische Deutsche während dieses Festjahrs dringend über das Judentum mitbekommen?
Ich glaube, dass das Festjahr ein Fenster öffnen kann auf die Gemeinden und auf die Prozesse, die innerhalb der Gemeinden stattfinden und dass man sich vielleicht auch mal mit der jüdischen Sichtweise auseinandersetzt und aufhört, Dinge zu projizieren, die man gerne herauslesen möchte. Das ist eine Gefahr, die immer besteht. Und ich glaube, das wäre eine Chance für die Menschen zu sehen, was innerhalb der Gemeinden diskutiert wird und wie man sich als jüdische Person vielleicht fühlt, wenn über einen gesprochen wird, statt mit einem.
Schluss mit den Projektionen. Der jüdische Blogger Chaim Guski über den gestrigen Festtag und überhaupt mit seinem Wunsch über das jüdische Festjahr 2021, jüdisches Leben in Deutschland. Vielen herzlichen Dank, Herr Guski.
Ich danke.
Deutschlandfunk, Tag für Tag, Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wer den Tod von Vater oder Mutter, von Freund oder Freundin beklagt, der trauert. Aber kann man auch gemeinsam trauern? Kann ein ganzes Land trauern? Frank-Walter Steinmeier sagt, ja, das geht, und er hat einen Tag der kollektiven Trauer ausgerufen. Ein Tag der Trauer für die Corona-Toten. Grund dafür gibt es genug. Täglich sterben mehrere hundert Menschen. Und Burkhard Schäfers über die Probleme der Pandemie und über die Tränen.
Er war Lehrer an einer Gemeinschaftsschule in Berlin, 39 Jahre alt. Kolleginnen und Kollegen hatten den Eindruck, nichts und niemand könne ihn umhauen. Dann infizierte er sich mit dem Coronavirus, kam binnen weniger Tage auf die Intensivstation und starb kurz vor Weihnachten. Die Geschichte des Lehrers und sein Foto finden sich auf einer Erinnerungsseite für Corona-Tote im Netz.
Jeden Tag hören wir von Menschen, die sterben. Und das ist natürlich furchtbar. Und es ist aber ja so, dass das ja nicht nur Zahlen sind und Statistiken und Kurven, die wir uns da anschauen, sondern es sind ja immer Menschen, die da dahinter stehen.
Eva-Maria Will ist Referentin für Trauerpastoral im Erzbistum Köln. Mit dem Tod gehen starke Gefühle einher, sagt die katholische Theologin. Trauer, Wut, Schmerz.
Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und das irgendwie beiseite schieben und versuchen, das ja in den Griff zu kriegen, sondern dass wir sagen, wir müssen innehalten. Und es ist gut, dass wir uns als Gesellschaft diese Zeit nehmen. Damit eine Gesellschaft nicht dauerhaft krank wird, ist es wichtig, eine zentrale Trauerfeier zu halten.
Deutschland und die Welt sind noch mitten in der Krise. Da ist es naheliegend, vor allem daran zu denken, wie man selbst gesund bleibt, wie den Kranken geholfen werden kann und wie sich das Virus besiegen lässt. Darüber können die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie leicht aus dem Blick geraten, konkret, was es bedeutet, dass so viele sterben. Nun plant Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 18. April eine zentrale Gedenkfeier in Berlin. Daran soll die gesamte Staatsspitze teilnehmen. Zugleich soll es regionale Feiern geben. Fachleute begrüßen diese Form des kollektiven Gedenkens. Bei früheren Katastrophen sei das immer wieder versäumt worden. Als Folge sei noch vor wenigen Jahrzehnten die offen zur Schau gestellte Trauer hierzulande ein Tabu gewesen, sagt die Theologin Eva Maria Will.
Das hat tatsächlich mit dem Zweiten Weltkrieg noch zu tun. Das ist quasi eine Langzeitfolge davon, weil sich mit dem Krieg natürlich Gefühle von Scham und Schuld verbunden haben, die also ganz stark in der Gesellschaft vorhanden sind und gerade ja die Älteren versucht haben, dieses Thema von Sterben, Tod und Schuld und alles, was sich damit verbindet, auch zu verdrängen, nicht an sich heranzulassen.
Der Tod als gesellschaftliches Tabu, das treibt auch die evangelische Theologin Petra Bahr um. Sie ist Regionalbischöfin in Hannover und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Corona sei eine kollektive Katastrophe, aber die Tode würden immer noch wie individuelle Schicksalsschläge behandelt, sagt Bahr.
Das ist deswegen für mich als Ethikerin auch so verstörend, weil man das in den letzten Pandemien auch genauso beobachten kann. Also bei der spanischen Grippe ist es so, es gibt fast nirgendwo Mahnmale, die an die Millionen Tote erinnern. Es wurden ja ganze Landstriche im Grunde ausgerottet.
Die spanische Grippe dauerte von 1918 bis 1920. Deren Opfer seien oft einfach aus dem Dorf- oder Familiengedächtnis verschwunden, so die Regionalbischöfin. Das soll sich nicht wiederholen. Deshalb denken manche in Politik und Kirchen schon seit geraumer Zeit über Ausdrucksformen kollektiver Trauer nach. Holger Zaborowski, Philosophieprofessor an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt, sagte dazu vor einigen Monaten im Deutschlandfunk:
Wir wissen, dass bestimmte Entscheidungen dazu geführt haben, Entscheidungen, die politisch getroffen wurden, die auch richtig waren, dass zum Beispiel Menschen einsam gestorben sind, dass da vielfach Dilemmasituationen gewesen sind. Oder wenn Sie an die Kollateralschäden auch der Krise und der Maßnahmen, die man gegen das Coronavirus ergriffen hat, denken. Und ich glaube, dass es da sehr wichtig ist, eine gesellschaftliche Form des Andenkens und der Erinnerung zu finden und damit auch den Opfern Respekt zu zollen und damit auch diese Krise und die Erinnerung daran lebendig zu halten.
Das könne auch ein Denkmal sein für die Menschen, die sich eingesetzt haben. Oder als Verweis darauf, wie die Gesellschaft mit dieser Krise umgegangen ist, so der Philosophieprofessor.
Es geht ja auch vielleicht in diesem Zusammenhang darum, den Blick über die nationalen Grenzen hinaus zu wagen und zu sehen, die Pandemie hat für uns eine europäische, aber eben auch eine globale Dimension. Und ich glaube, dass es auch darum geht zu fragen, wie kann man hier etwas erinnern? Denken Sie an die vielen Formen von Solidarität, die entstanden sind. Wie kann man das bewahren? Wie kann man auch die Menschen, die Leid erfahren haben, die Menschen, die gestorben sind, die Menschen, die weiterhin zum Beispiel chronisch krank bleiben nach einer Infektion, wie kann man dieses auch erinnern?
Eva Maria Will, Referentin für Trauerpastoral und Bestattungskultur im Erzbistum Köln, erklärt, öffentliche Symbole könnten helfen, dass die Gesellschaft im umfassenden Sinne wieder gesund wird, wenn die Pandemie einmal vorüber ist.
Ich denke, dass das auf die Dauer sehr schädlich sein kann oder krank machen kann, wenn wir sagen, wir verdrängen das und wir schieben das beiseite, wir machen es klein und sagen, ja, Augen zu und durch, wir lassen das nicht an uns heran, das wird uns irgendwann wieder einholen. Also es heißt ja auch, nur was angeschaut werden kann, kann geheilt werden, innezuhalten, um damit auch fertig zu werden.
Es gibt bewährte Rituale nach Katastrophen mit vielen Toten, seien es Erdbeben, Tsunamis, Flugzeugabstürze, Zugunglücke. Das können staatliche Gedenkfeiern sein oder Gottesdienste in Kirchen. Es kann trösten, in Gemeinschaft eng beieinander zu stehen, sich in den Arm zu nehmen. Vieles davon ist ausgeschlossen, solange das Virus zirkuliert. Dies wird auch den geplanten Gedenktag im April erschweren. Aber kollektive Trauer lässt sich auch anders ausdrücken. In Form einer Musikkomposition oder durch ein Kunstwerk im öffentlichen Raum.
Weil der Mensch Orte braucht, an denen er sich festmachen kann, an die er hingehen kann und mit denen er auch etwas verbindet. Also deswegen gehen ja auch ganz viele Trauernde regelmäßig an das Grab. Für andere mag das dann sein, dass sie sagen, sie haben sich irgendwie eine Ecke in ihrer Wohnung eingerichtet, wo sie ein Bild stehen haben und immer frische Blumen hinstellen, eine Kerze anzünden. Das hilft einfach auch so, die Trauer zu verorten.
Die evangelische Kirchengemeinde St. Andreas in Hamburg hat einen solchen Ort eingerichtet, eine Kapelle, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche offen steht. Auf einer Tafel finden sich die Namen von Corona-Toten. Andernorts bieten Seelsorgerinnen und Seelsorger digitale Trauercafés an oder starten Gedenkinitiativen auf Instagram mit Kurzbiografien der Verstorbenen. Um die Trauer ins öffentliche Bewusstsein zu holen, könnten auch sogenannte geprägte Zeiten dienen, wie die beginnende Fastenzeit, sagt die Theologin Eva Maria Will.
Es geht ja nicht nur darum, in die Vergangenheit zu blicken, sondern auch immer das aktuelle Leiden der Menschen mit einzubeziehen. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Jugendkreuzweg die Pandemie da auch mit einbezieht. Die wollen die Passionsspiele von Oberammergau da in den Mittelpunkt rücken, wollen dahinter die Kulissen gucken und den Jugendlichen, den jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich besonders eben mit Sterben, Tod und Trauer noch mal intensiv auseinanderzusetzen.
Kennzeichnend für die Pandemie ist der einsame Tod und die Beerdigung im kleinen Kreis, weil größere Feiern meist nicht möglich sind. Deshalb setzt Eva Maria Will auf den Kontrapunkt des öffentlichen Gedenkens.
Wenn man bedenkt, dass jeder Mensch ja ein soziales Wesen ist, der im Beruf gestanden hat und Freunde gehabt hat, Arbeitskollegen und so weiter, dann ist es auch gut, wenn das sozusagen entsprechend gewürdigt wird.
Einsamer Tod und öffentliches Gedenken. Burkhard Schäfers hat über kollektive Trauer in Zeiten von Corona berichtet. In Frankreich ist ein Gesetz gegen islamischen Separatismus verabschiedet, allerdings erst in erster Lesung. Imame sollen eine Art Label bekommen, das ihnen bescheinigt, hinter den Werten der Republik zu stehen. In dieselbe Richtung geht die Arbeit von OSES. Seit 2015 bietet das Zentrum Fortbildungskurse für Imame, die in Frankreich tätig sind. Da geht es häufig um die Sprache, denn Imame, die jüngere Muslime überzeugen wollen, die müssen gut Französisch können, denn mit Arabisch können sie keinen hinterm Ofen vorlocken. Susanne Krause berichtet aus Paris.
Sheikh Google, oftmals selbsternannten muslimischen Predigern im Internet, hat Yassin Ilmi den Kampf angesagt. Mit seinem Verein OSES, in einem Brennpunktviertel im Pariser Norden angesiedelt, leistet er Integrationshilfe für Imame, die in französischen Moscheen arbeiten. OSES bietet Sprachkurse, Französisch für Migrantinnen und Migranten, und führt in die Landeskultur ein. Seine Zielgruppe sind Imame mit Migrationshintergrund. Viele haben zwar in ihren Herkunftsländern ein langjähriges arabischsprachiges Theologiestudium absolviert, doch im französischen Alltag stößt mancher auf Verständigungsprobleme. Heutzutage sind viele junge Muslime im Land des Arabischen nicht mehr mächtig. Deswegen nimmt Rian Ben Youssef, Imam in der Moschee von Gagny im Nordosten von Paris, am OSES-Kurs teil, wie er in einem Online-Video erklärt. Bei meiner Arbeit habe ich festgestellt, dass ich immer mal wieder Sprachlücken habe, dass mir der richtige französische Ausdruck fehlt. Ich habe vor allem mit jungen Gläubigen zu tun, mit Leuten unter 50. Da brauche ich Redegewandtheit, ausreichenden Wortschatz, um meine Botschaft richtig vermitteln zu können. Auf die Idee zum Kursangebot kam Ilmi, ein mit 30er Geschäftsmann mit marokkanischen Wurzeln, als 2013 ein älterer Imam ihn um Sprachunterricht bat. Denn Ilmis Einrichtung bildet Vereinsverantwortliche aus in den Bereichen Management, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit. 2015 startete der erste Sprachkurs für Imame mit einer Handvoll Teilnehmer, so Yassin Ilmi.
Quand on a recruté au début, on avait la majorité des imams qui venaient, c'était des maghrébins, donc qui parlaient l'arabe.
Anfangs stammten die meisten aus Nordafrika, sie sprachen Arabisch. Deshalb stellten wir einen gut ausgebildeten Mann ein, der Arabisch und Französisch beherrscht. Nach einem Monat aber nahmen mich die Imame zur Seite und sagten, wir wollen jemanden, der kein Arabisch kann. Wir wollen, wie sie sagten, einen typischen Franzosen. Über das Arbeitsamt haben wir eine kompetente Französin gefunden. Sie ist weder Muslimin noch kann sie Arabisch. 2 Jahre lang hat sie die Klasse unterrichtet. Es lief super. Seitdem nehmen wir immer Frauen mit demselben Profil. Darunter Isabelle Michel, Lehrerin für Französisch als Fremdsprache.
Comme on se le rappelle souvent, en fait, c'est la salle de cours.
Unser Klassenzimmer ist eine Art Labor. Nichts von dem, was dort passiert, dringt nach außen. Die Imame reden frei von der Leber weg. Wir lachen viel und wir sprechen sogar über Sexualität, über Themen, die eigentlich als Tabu gelten.
On va parler de sujets qui peuvent paraître tabous.
Les cours, c'est à la fois ils apprennent, bien sûr.
Natürlich kommen sie zum Lernen in den Kurs, aber gleichzeitig bietet ihnen das auch Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch. Viele Imame haben im Alltag untereinander keinerlei Kontakt. Einen Imamverband gibt es bislang nicht, zumeist ist jeder sehr isoliert. Bei uns können sie Erfahrungen und Tipps austauschen, sich endlich mal um sich und ihresgleichen kümmern. Der zweite Programmpfeiler: eine Einführung in Recht und Kultur Frankreichs. Praktischen Anschauungsunterricht vermitteln Ausflüge zur Pariser Kathedrale Notre-Dame, ins Quartier Latin, in den Louvre. Eine Kursgruppe wurde vor Jahren vom damaligen Präsidenten des EU-Parlaments in Brüssel empfangen. Offizielle Partner des Fortbildungsprogramms sind der Präfekt der Region Île-de-France, des Pariser Großraums, sowie die gemeinnützige Stiftung Fondation de l'Islam de France. Die Kursteilnahme kostet lediglich 50 Euro Einschreibgebühr. Teils übernimmt der Verein die Kosten für den Erwerb des Sprachdiploms. Hat ein Imam das in der Tasche, ermuntert das OSES-Team ihn, eine Laizitätsausbildung zu absolvieren. Die bieten 10 Universitäten in einem 2-jährigen Diplomstudiengang an, erklärt Ilmi. Das Diplom wird vom Innenministerium anerkannt und öffnet die Pforten für eine Anstellung als Seelsorger im Krankenhaus, im Gefängnis oder bei der Armee. Ein solcher Posten sichert ein zusätzliches Einkommen, eine Nebentätigkeit. Denn zumeist sind die Imame in Frankreich in einer sehr prekären Lage.
Parce qu'en France, la situation de l'imam et son statut est très précaire.
Kaum einer verdient mehr als den gesetzlich festgelegten Mindestlohn, wenn überhaupt. Ilmi kennt Imame, die mangels offiziellen Arbeitsvertrags keine Sozial- oder Rentenversicherung haben. Und auch die Statusfrage ist keineswegs geklärt. Imam nennen kann sich, wer mag. Eines der Anliegen des aktuell diskutierten Gesetzesprojekts zur Verstärkung der republikanischen Prinzipien ist, ein Label für einen zertifizierten Ausbildungsgang für Frankreichs Imame zu schaffen, um deren Tätigkeit besser kontrollieren zu können, moniert Yassine Ilmi.
On parle très peu du statut de l'imam, de son statut financier.
Vom Status der Imame, von ihrer Einkommenssituation, von der laizistischen Ausbildung ist da kaum die Rede. Und zu Wort kommen zumeist Verantwortliche von Moscheeträgervereinen, aber nicht Imame selbst. Es wäre doch eigentlich angebracht, Imame zu fragen, wie sie selbst ihre Lage sehen. Aber solche Fragen scheinen auf einem anderen Blatt zu stehen. Bis zu 1800 Imame sind, Schätzungen zufolge, in Frankreichs Moscheen im Einsatz. 50 wurden bei OSES bislang fortgebildet. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber die Nachfrage wächst. Mittlerweile betreibt der Verein lokale Nebenstellen im Pariser Stadtzentrum, im nordfranzösischen Lille sowie am Mittelmeer in Marseille.
Fortbildung für Imame in Frankreich, Susanne Krause hat berichtet. Nach den Nachrichten wird es hier richtig kontrovers. Sandra Schulz und ihre Gäste diskutieren über Corona-Beschränkungen und über die Frage, ob der Rechtsstaat dabei am Limit ist. Das war's bei Tag für Tag, den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.